Menschen in der Zeit. Heute mit Bruder Paulus Terwitte, 50 Jahre, ein Sprachtalent. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Bruder Paulus, Sie sind 50 Jahre alt geworden. Dazu zunächst mal unser herzlichster Glückwunsch.
Vielen Dank.
Sind Sie mit Ihrem bisherigen Lebenslauf zufrieden?
Ich bin sehr damit zufrieden, weil sich eines nahtlos an das andere eigentlich angeschlossen hat. Ich bin in den Orden eingetreten und fand dort ein Leben vor, das mich begeistert hat. Ich konnte Theologie studieren, Philosophie studieren, vorher eine ordentliche Einweisung in die Ordensspiritualität erhalten, habe Pfarrseelsorge gemacht, ein Kloster zum Mitleben geleitet, durfte 6 Jahre als Bürger, als franziskanischer minderer Bruder in Gera in Ostdeutschland leben, war dann in Frankfurt, habe die Medien entdeckt, bin jetzt für Berufungspastoral zuständig, bin in Fernsehstudios, in Radiosendungen, schreibe Bücher, also ich bin super zufrieden.
Warum werden Sie Bruder und nicht Pater Paulus genannt?
Der Orden hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Einladung angenommen, zu den Quellen zurückzufinden, und die Konstitution der Kapuziner, die 1983 dann endlich neu gestaltet waren, sehen vor, dass alle Brüder zunächst einmal Brüder sind und wir uns auch so anreden lassen sollen und wollen. Als ich eintrat, 78, hätte ich eigentlich Frater Paulus heißen müssen. Das war dann schon damals irgendwie unüblich, und als ich Priester wurde, merkte ich, dass ich viele, viele Gottesdienste mit Menschen halte, die 50 Jahre älter sind als ich, und wenn die mich plötzlich mit Vater ansprechen, das wollte ich dann doch auch nicht. Jetzt mittlerweile merke ich, bin ich so vielen Menschen ein geistlicher Vater geworden, dass mir das sogar auch sympathisch werden könnte, Pater Paulus zu heißen, aber die Marke Bruder Paulus steht und die möchte ich auch nicht ändern.
Welcher oder was war der frühe Impuls, der Sie dazu bewogen hat, in den Kapuzinerorden einzutreten?
Ich war mit 16,5 bei einer Tagung für Jugendliche, wo es um Kirche ging. Dort haben wir unser Kirchenbild gemalt, eine hierarchische Abstufung von Papst, Bischöfe, Priester, Laien. Und der damalige Priester des Bistums Münster hat uns gesagt, nein, das Konzil sieht eigentlich die Kirche als lebendigen Leib Christi, in der alle ihre Amt und ihre Aufgabe haben und alle nähren sich aus der Wurzel der Taufe, der Firmung, wachsen aus Christus heraus in die Welt, sammeln sich in der Eucharistiefeier und werden von dort ausgesandt in die verschiedenen Dienste und Ämter. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Ich bin ja ein Getaufter, gehöre zu diesem Originalmenschen, zu diesem Urmenschen Jesus von Nazareth, und ich möchte unbedingt in meinem ganzen Leben allen Menschen erzählen, dass es einen Originalmenschen gibt, diesen Jesus. Wenn man dem folgt, dann wird man selber auch ein Original vor Gott. Und als ich dann ein Jahr später zufälligerweise die Kapuziner kennenlernte, wieder bei einer anderen Jugendveranstaltung, habe ich abends um 9:30 gesagt, ich glaube, hier bleibe ich.
Was ist eigentlich der Kapuzinerorden im Vergleich zum Franziskanerorden? Beide haben ja, wenn ich das richtig sage, denselben Ordensgründer, den heiligen Franz von Assisi.
Ja, die Kapuziner sind von ihrem Namen her zunächst mal nicht mit diesem Franz von Assisi verbunden, weil sie 1528 anerkannt als neu gegründeter Franziskusorden den Namen Cappuccini, die Kapuzenbrüder, erhalten haben wegen ihrer spitzenlangen Kapuze. Die sind schon ein, wie wir sagen, auch von Franziskus selbst inspirierter und gegründeter Orden. Und unser Spezifikum ist die Kontemplation, das Herzensgebet, mit Jesus in der Stille zu leben, in Einsiedeleien oder in der Stille des Klosters, aber dann auch in die Welt hinauszugehen und stark aufzutreten, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen, zu den Armen zu gehen, mit ihnen zusammen zu sein. Das ist für uns eine ganz starke Verbindung. Christus, der sich hineinlässt in die Armut unserer Existenz in der Stille, und der gibt uns Kraft, hinauszugehen, um dann zu den Rändern der Gesellschaft zu gehen, die übrigens heute offensichtlich ganz mitten in der Gesellschaft zu finden sind, wenn wir nur an die große Religions- und Glaubenslosigkeit der Menschen denken. Da sind Menschen wirklich bis an den Rand ihrer Sinnverzweiflung gebracht, und da gehe ich ja genau hinein.
Bruder Paulus, was ist Beruf und was ist Berufung für einen Kapuzinerordensmann?
Die Berufung ist ganz sicher das Leben in Brüderlichkeit, mit den Armen und im Gebet zu leben, in der Gemeinschaft der Brüder zu sein, durch diese Welt zu ziehen als Brüdergemeinschaft. Das ist unsere Urberufung. Und in dieser Berufung hat jeder auch noch seinen Beruf. Und die einen sind Schneider, die anderen sind Gärtner, die dritten Krankenpfleger oder sind studierte Chemiker und eben auch Priester. Die meisten sind Priester, das muss man sagen. Und die haben dann noch diese Berufung auch zum priesterlichen Dienst.
Wann haben Sie, Bruder Paulus, denn zum ersten Mal gespürt, dass Sie außer Ihrem priesterlichen Beruf ein bemerkenswertes Talent für Sprache, für Öffentlichkeitsarbeit besitzen?
Das fing eigentlich schon damit an, dass ich in der Nacht nach der Diakonenweihe mich so überwältigt fühlte vom Heiligen Geist und von der Sendung, die die Kirche mir gegeben hat, dass ich am nächsten Tag wusste, ich brauche nie mehr ein Blatt Papier, um zu predigen. Ich kann die Begegnung mit Christus in der Gemeinde, die kann ich wagen und dort versuchen, das ins Wort zu fassen. Das war für mich so eine ganze Urerfahrung eigentlich, auch diese Sendung für den kirchlichen Dienst. Und später habe ich dann in Gera zum ersten Mal ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht mit Obdachlosen. Die Nacht der Wohnungslosen haben wir gemacht und dann anschließend auch öffentliche Pressekonferenzen gegeben. Aber so richtig kam es erst ins Rollen, als ich nach Frankfurt am Main kam und dort auf dem Marktplatz gegangen bin. Die Kirche Liebfrauen steht dort auf dem Marktplatz mitten im Zentrum. Und dort bin ich entdeckt worden von jemandem, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche zuständig ist, Ulrich Fischer. Und mit dem haben wir uns dann überlegt, was können wir tun, damit die Kirche mal irgendwie in ein besseres Öffentlichkeitslicht stehen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass ich jeden Tag aus dem Kloster heraus zu der Schlagzeile der Bildzeitung ein Bibelwort suche. Und dann gab es dann 5 Jahre lang den biblischen Kommentar zur Schlagzeile der Bildzeitung. Und das hat mich dann so richtig in die Medien gebracht.
Sie sind ein gesuchter Moderator bei vielen Rundfunk- und Fernsehsendungen, wenn es um ethische und moralische Zeitfragen geht. Welche sind Ihrerseits dabei die wichtigsten Ratgeber? Kommt das alles von innen? Oder holen Sie sich auch etwas von außen?
Aus dem Inneren des Menschen kommen ja viele Sachen, die gar nicht so toll sind, wie Jesus ja selber sagt. Und man lebt eigentlich von den Lehrern, die man gehabt hat. Ich habe tolle philosophische Lehrer gehabt. Ich habe Mitbrüder gehabt, die mir durch ihre Lebensweise gezeigt haben, was es eigentlich heißt, fest in den Pantoffeln Jesu zu stehen, in der Nachfolge Jesu zu leben. Und ich lasse mich sehr gerne anregen durch Exegeten, durch die mir zeigen, wie die biblischen Bücher zu verstehen sind. Und wir hatten auch eine starke und gute Ausbildung in der katholischen Soziallehre, die mir doch sehr viele grundlegende Impulse gegeben hat. Und jetzt ist es für mich so, dass ich gerne ins Theater gehe oder Zeitungen lese, Zeitschriften lese, aber auch mal ein theologisches Buch, um immer wieder neue Anregungen zu erhalten.
Sind die sogenannten neuen Medien, also das Internet in erster Linie, als Zeichen unserer Zeit zu betrachten, als die wirklichen Zeichen unserer Zeit?
Ich würde mal etwas sagen, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das die Zeichen der Zeit, das Internet die Zeichen der Zeit zeigt. Also wenn dann überhaupt, dann zeigt das Internet seltsamerweise als Kommunikationsmittel vor allen Dingen die Einsamkeit der Menschen. Denn vor dem Internetbildschirm sitzt jeder alleine. Für mich ist zunächst mal das Internet ein Zeichen dafür, dass die Menschen in diese Versuchung total hineingestiegen sind, alleine glücklich werden zu können und zu sollen. Ich kann wählen, was ich will, ich kann machen, was ich will.
Bruder Paulus, Sie sind aber nicht nur religiöser Ratgeber, Sie werden auch zu wirtschaftlichen Tagungen, ebenso wie zu politischen Kongressen eingeladen. Sind Sie ein Allround-Mensch?
Ich glaube, dass viele Menschen, viele mich einladen, weil sie sich freuen, dass da vorne ein wirklicher Mensch und Mann Gottes steht. Also nicht so eine, mit Verlaub gesagt, eine Sprechmaschine, die irgendwelche Dogmen oder Paragraphen herunterredet, sondern ich versuche, das zu sein, was wir in der katholischen Dogmatik von der Eucharistie sagen, real präsent zu sein. Das, was bei Jesus so faszinierend war, er war so real präsenter Mensch, der mit Gott und den Menschen verbunden leben wollte, jenseits aller möglichen von Menschen aufgestellten Regeln, dass ich schon eingeladen werde. Deswegen, weil viele Menschen das offensichtlich in der Begegnung mit mir erfahren, dass ich ihnen zu Herzen spreche, dass ich das bin, was den Kapuzinern auch nachgesagt wird, Volksverbundenheit, den Leuten aufs Maul schauen. Ich sage die Sachen, die den Menschen wichtig sind und ich kitzel das aus denen raus, was ihnen eigentlich selber klar ist, was sie leider nur vergessen haben.
Im Internet wird alles angeboten heutzutage. Kultur ebenso wie Unkultur, Bildung ebenso wie Unbildung. Welches Tabu ist heute noch ein Tabu, Bruder Paulus?
Ich glaube, das Tabu, was wir heute haben, das erste Tabu heißt Religion. Menschen sprechen nicht über Religion in ihrem Alltag. Wir sind eine religionsfreie Gesellschaft geworden, zumindest in Deutschland. Da darf man nicht sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an die Auferstehung. Da geht es einem wie Paulus auf dem Areopag. Darüber wollen wir dich ein andermal hören. Das ist dann Privatsache und da redet man nicht drüber. Und natürlich Erotik, Sexualität und Beziehung. Niemand redet wirklich darüber, dass er Schwierigkeiten hat in jeder Beziehung, mit jeder Form von Sexualität, dass es nirgendwo so etwas gibt wie eine super Erfüllung, was einem die Medien ständig vorgaukeln. Und der dritte Punkt könnte man auch sagen, körperliche Unversehrtheit. Über Krankheit wird kaum gesprochen, dass wir behinderte Menschen sind, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Wir teilen uns nicht in der Armseligkeit mit, die wir haben. Und das versuche ich auch den Menschen begreiflich zu machen, dass sie mal darüber reden sollten, was sie nicht können, wo sie keinen Erfolg hatten. Und dann, glaube ich, würde ein viel schöneres Gespräch stattfinden, als ständig vor sich herzutragen, was man alles geschafft hat.
Sie sind ein Missionar, Sie sind ein Priester. Priester sind ein Geschenk des Himmels, aber sie fallen nicht vom Himmel. Priester sein ist heute ein Drahtseilakt und nicht selten ein Gang über vermintes Gelände. Das sagte jüngst Erzbischof Robert Zollitsch. Sind Sie damit einverstanden?
Also ich kann jetzt mal als Ordenspriester sagen, dass ich durchaus weiß, dass es da theologische Fragen gibt, auch an das Ordenspriester-Dasein, denn Priester und kirchliche Gemeinde, das gehört schon zusammen. Ich melde mich bei jedem Bischof an und sage, hallo, ich bin Priester, ich bin jetzt in Ihrem Bistum, ich möchte für Sie tätig sein. Habe aber leider erst von einem Bischof ein wirklich schönes Willkommensschreiben erhalten. Da denkt man dann offensichtlich, naja, das ist ein Ordenspriester, der soll mit seinem Orden irgendwie zurechtkommen. Nein, für mich ist die Beziehung zum Bischof sehr wichtig. Und die Bischöfe selber, glaube ich, sollten es als Herzensangelegenheit betrachten, mit ihren Priestern zusammen in dieser Welt zu sein, das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, die Zeit braucht gute Priester und wir müssten deutlich machen, dass der Priester wirklich einer ist, der das Mysterium Jesu Christi, das Mysterium von Tod und Auferstehung Jesu in dieser Welt lebendig erhält. Und da muss man auch mal ganz genau hingucken. In Deutschland zumindest mussten die Priester so viele Unterschriften leisten unter Rechtsakte und Verträge und müssen so viele Gebäude in Schuss halten, dass man nicht mehr genau sehen kann, dass das wirklich was mit dem Mysterium von Tod und Auferstehung zu tun hat. An dieser Stelle wünschte ich mir, dass wir wieder viel, viel deutlicher davon sprechen, dass die Kirche ja kein Selbstzweck ist, sondern nur Sakrament, nur Werkzeug der innigsten Vereinigung zwischen Gott und den Menschen.
Bruder Paulus, wir befinden uns in der Weihnachtszeit. Was ist Weihnachten heute?
Weihnachten heute ist für mich zunächst mal ein Fest und eine Feier von wenigen Menschen, die das begriffen haben, dass Gott eine Bruchlandung gemacht hat in die Brüche dieser Welt hinein. Am Rande der Stadt geboren wird einem Pärchen, das nicht so recht weiß, wie es mit diesem Kind umgehen soll, dass Hirten zuerst da waren, dass Gott in diese Zeit kommt und sich den Armen zuwendet. Das feiert die Kirche und das feiern wir. Das ist unsere Hoffnung, dass der Glanz der Ewigkeit in die Zeit hineingekommen ist. Allerdings ganz viele Menschen, denen ist das ein bisschen zu nahe. Die möchten nicht, dass Gott einem so nahe tritt. Und darum macht man daraus eben ein Stressfest, wo es eine Gefühlsskala gibt, die irgendwie zu erreichen ist. Und am Ende wird das dann eine Bruchlandung, weil wir Menschen uns nicht selber den Himmel auf Erden machen können. Was wir wohl tun können, wir können feiern, dass der Himmel sich zur Erde hinunterneigt. Und das ist meine adventliche, weihnachtliche Verkündigung, den Menschen zu sagen, macht euch doch bitte nicht so einen Weihnachtsstress. Gott kommt euch auch ohne allen Stress entgegen. Macht doch mal die Hände auf und in leere Hände will sich der Himmel bergen.
Welcher Wunsch steht auf der Weihnachtswunschliste für Bruder Paulus ganz oben?
Ganz oben steht, dass ich mich endlich bekehre zu den einfachen Dingen des Lebens. Ich bin so viel angefragt und mache so viele Sachen, dass ich merke, mein Terminkalender wird sehr viel von Anfragenden bestimmt und ich möchte eigentlich gerade im nächsten Jahr noch aktiver wieder mehr Zeit haben für Freunde, mehr Zeit haben für meine Brüder, mehr Zeit haben, mich einzulassen, meine alte Mutter mal zu besuchen und wirklich bei ihr zu sein und nicht immer so zu denken, naja, die schafft das schon irgendwie. Ich möchte mehr Privatleben entfalten, weil ich glaube, wir brauchen unsere Quellen im Kloster und im Freundeskreis. Die müssen wir pflegen, um dann den ein oder anderen Schritt gesundet wieder hinausgehen.
Verraten Sie uns abschließend bitte noch, welches Ziel Sie für die nächsten 50 Jahre anpeilen?
Also wenn Sie mich das so ganz offen fragen, will ich Ihnen das auch ganz offen sagen. Also ich wünsche mir wirklich, mein Ziel wäre, dass ich der Stimme der Kirche und der Stimme der Hoffnungsträger, was die Gläubigen sind, in der Gesellschaft noch größeres Gewicht geben kann. Ich würde mir sehr wünschen, wir könnten in Deutschland ein mediales Fernsehfenster öffnen, wo die Leute, die so oft vor verschlossenen Kirchentüren stehen, dass die offen hineinschauen können und sehen können, wie wunderbar die Glieder am Leibe Christi eigentlich dieser Welt dienen und auch Gott dienen und was das für eine wunderschöne Berufung ist, ein Kind Gottes zu sein und Christ zu sein in der katholischen Kirche.
Sie hörten Menschen in der Zeit. Heute mit Bruder Paulus Terwitte, 50 Jahre, ein Sprachtalent. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.